Guten Morgen. Ja, das war schon eine Einstimmung in das Thema, um das es heute Morgen geht. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dann könnt ihr 1. Buch Mose Kapitel 22 aufschlagen und wir werden uns entlang diesem Text bewegen in unseren Gedanken, aber wir werden auch auf das Kapitel 12 zu sprechen kommen. Das ist heute ein schwieriger, ein sehr schwieriger Text, mit dem wir uns befassen. Er steht im Alten Testament, im ersten Buch des Alten Testaments, bekannt auch als Genesis. Und ich gebe gerne zu, dass ich längere Zeit gezögert habe, ob ich mich diesem Thema überhaupt widmen sollte, weil das ist so sehr weit weg von dem, was uns so beschäftigt. Dieser Text kann auch zu dem einen oder anderen Missverständnis führen. Aber ich habe beschlossen, den Stier bei den Hörnern zu packen und diesen Text mir anzuschauen. Schließlich ist das Wort Gottes in seiner Fülle, von vorne bis hinten, Wort Gottes und für uns gedacht und nicht nur ein paar Abschnitte wie Johannes 3, Vers 16 und andere Texte mehr. Die Art und Weise, wie ich diesen Text anpacken werde, ist folgendermaßen. Wir werden zunächst einmal den Zusammenhang uns anschauen. Ich skizziere so ein bisschen den Zusammenhang und ordne den Text historisch ein. Und dann in einem zweiten Schritt werden wir uns dann mit der eigentlichen Geschichte beschäftigen. Und dann werden wir uns natürlich auch drittens fragen, was hat denn das jetzt mit uns zu tun, hier in Ehringshausen, heute an Judica und auch in der nächsten Zeit. Also in diesen drei Schritten. Und damit beginnen wir, indem wir uns einfach mal den Zusammenhang dessen anschauen, worum es hier geht. Die Geschichte Abrams beginnt in Haran, einer Stadt in der Südtürkei. Der Landstrich heißt Mesopotamien und ist am Oberlauf des Euphrat. Vor 2 Jahren hat diese Gegend Schlagzeilen gemacht. Das ist die Gegend, wo das schwere Erdbeben stattgefunden hat in der Südtürkei. Also, wir haben die Bilder vor Augen. Dort in dieser Gegend hat Abraham sich aufgehalten. Und dort begegnet er uns als ein reicher Semit. Abraham ist in den Augen der Menschen jener Zeit ein gesegneter Mann. Wie komme ich dazu? Nun, damals galt Reichtum als ein sichtbares Zeichen des Wohlwollens Gottes. Abraham war ein reicher Mann, also messerscharf geschlossen, Gott muss ihn gesegnet haben, Gott muss ihm zugewandt gewesen sein. Er war verheiratet, das wissen wir, mit Sarai und die hatten eigentlich allen Grund, dankbar zu sein. Schönes Leben hatten sie ja, wäre da nicht diese eine sehr schmerzhafte Tatsache gewesen, Abraham und Sarai waren kinderlos. Abraham unterschied sich noch in einer anderen Angelegenheit von seiner Verwandtschaft. Er verehrte keine Götzen, sondern er verehrte den einen Gott, den er kennengelernt hatte und der sich später dann, viele, viele Jahrhunderte später dann, dem Mose offenbaren würde als der ich bin, oder auch Yahweh, oder wie es in vielen Übersetzungen als auch heißt, Jehova. Eben dieser zu diesem Zeitpunkt noch namenlose Gott, der offenbart sich Abraham. Und das können wir im 12. Kapitel des ersten Buchs Mose lesen. Und dort hat Gott einen Auftrag für Abraham. Er soll aufbrechen und alles hinter sich lassen und in ein neues Land ziehen, ein Gebiet, das Gott ihm zeigen wird. Das kennen wir alles. Ja, aber wir müssen uns das einfach nochmal vor Augen halten, was das heißt. So, ich übertrage das mal auf uns, ne, so raus aus dem Dorf, aus, Entschuldigung, Stadt, Ehringshausen, und in ein Gebiet gehen, wo wo ich noch nicht mal weiß, wohin. Gott sagt, ich sag dir das, wenn du unterwegs bist. Also das ist schon nicht so ganz ohne gewesen damals. Ja? Verse 1 bis 3 von Kapitel 12. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist Gottes Auftrag und gleichzeitig seine Verheißung. Und mit diesem Versprechen, dass Gott ihm eine neue Heimat zeigen wird und dass er Nachkommen haben wird und dass ein großes Volk aus ihm und Sarai entstehen wird, auf diese Art und Weise zieht jetzt der 75-jährige Abraham los mit seiner etwa 65-jährigen Frau Sarai auf in den Süden. Und ja, über diese Verheißung vergehen Jahre, Jahrzehnte, 25 Jahre vergehen und tatsächlich Gott segnet Abraham mit jede Menge Reichtum. Der Mann wird immer reicher, aber das einzige Versprechen, das irgendwie nicht sich zu erfüllen scheint, ist das Thema Nachkommenschaft. 25 Jahre verstreichen und obwohl Gott sogar einen Bund eingeht, passiert nichts. Abraham und Sarai erhalten sogar einen neuen Namen. Können wir auch lesen. In der Bibel steht das. Gott geht so weit, dass er seine Zusage mit einer Namensänderung verbindet. Aus Abraham wird Abraham. Abraham bedeutet der erhabene Vater und Abraham Vater von vielen Völkern. Gott sagt also, hör mal, ich gebe dir sogar einen Namen, einen anderen Namen, der darauf hinweist. Naja, zu diesem Zeitpunkt ist der gute Abraham 99. Also da ist das dann schon ein bisschen schwierig. Und Sarai wird von Gott Sarah genannt und fortan verbindet sich mit dem Namen der Gedanke, dass sie als eine von Gott gesegnete, vornehme Fürstin ist. Das ist, was Sarah bedeutet. Warum ist das wichtig? Nun, damals wie heute verbindet sich mit dem Namen auch unsere Identität. Das liebste Wort, das wir alle haben, ist unser Name, weil den haben wir von Anfang an von unseren Eltern gehört und der macht uns aus. So, Abraham wird jetzt von Gott mit einem neuen Namen beschenkt. Und Gott sagt, ich gebe dir eine neue Identität. Du bist jetzt jemand anders. Ich sehe dich als einen Mann, der Vater vieler Völker werden wird. Und Sarah sieht er als eine Prinzessin, als eine Fürstin. Was für ein Vorrecht. Also das, wie gesagt, Namen sind wichtig in der Bibel und auch heute, weil sie mit der Identität zu tun haben. Ja, und dann ist es schließlich soweit. Im weit fortgeschrittenen Alter von 100 Jahren erlebt Abraham das biologisch Unmögliche. Gottes Versprechen wird wahr und seine ebenfalls hochbetagte 90-jährige Ehefrau Sarah wird schwanger und bringt einen Sohn zur Welt. Isaak wird geboren. Meine Mutter ist 90. Also wenn ich mir meine Mutter jetzt mit einem Säugling vorstelle, da ist so ein bisschen eine Schwierigkeit in meinem Kopf. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wenn er sagt, das wird so sein, dann wird das so sein. Was können wir denn jetzt lernen aus diesem Zusammenhang? Wir sind ja immer noch mit dem, sagen wir mal, mit dem Bilderrahmen beschäftigt, noch nicht mit dem eigentlichen Bild. Ja? Treten wir also mal einen Schritt zurück aus der Geschichte heraus und fragen uns, was können wir denn beobachten? Und hat das vielleicht etwas zu tun mit dem, was gleich kommt? Die erste Lektion, die wir beobachten können, ist folgende. Da gibt es einen Dreiklang in diesen 25 Jahren. Am Anfang steht Gottes Begegnung und Auftrag mit Abraham. Ja? Am Anfang steht der Auftrag an Abraham. Und zweitens, Abrahams Aufgabe ist es, gehorsam zu sein und das umzusetzen, was Gott ihm deutlich gemacht hat. Das ist der zweite Schritt. Und dann kommt der dritte Schritt. Indem er das tut, wird Gottes Segen in seinem Leben offenbar werden. Und dieser Gedanke, dieser Dreiklang, der wird uns jetzt gleich wieder begegnen. Und deswegen ist er wesentlich. Also wenn wir in der Bibel etwas nur einmal lesen, wichtig, aber wenn wir es zwei- oder dreimal lesen, dann ist das deswegen so oft wiederholt, weil es von Bedeutung ist, weil es wesentlich ist. Fragen wir uns doch mal selber an dieser Stelle. Kann es sein, dass Gott dich beauftragt hat, dir eine Aufgabe gegeben hat, die hast du vielleicht nicht akustisch gehört, aber in deiner stillen Zeit oder unter dem Eindruck einer Predigt ist dir das klar geworden. Gott möchte, dass du etwas tust oder vielleicht etwas lässt. Und es kann sein, dass er möchte, dass du dich aufmachst und wohin gehst. Kann durchaus sein. Entscheidend wird sein, dass der Segen Gottes dann kommt, wenn du das, was dir klar geworden ist von Gott, wenn du das umsetzt. Danach kommt der Segen. Es ist nicht so, dass der Segen zuerst kommt und danach lernen wir die Erklärung kennen und dann kommt der Auftrag oder so. Nein, überhaupt nicht. Es gibt eine bestimmte Reihenfolge. Für Abraham war das schwierig. Wir haben ja den Vorteil, wir haben ja die Bibel. Das sind tausende von Seiten in dieser Bibel, ganz viel Geschichte Gottes mit den Menschen. Da können wir drin blättern und können sehen, wie Gott mit den Menschen umgeht, was seine Gedanken sind. Wenn man mal das zusammenfasst, was Abraham oder Abraham über Gott wusste, dann sind das eigentlich nur 10 oder 12 Kapitel in der Bibel. Das heißt, er hatte nur ganz, ganz wenig, worauf er sich gründen konnte. Und überdies hatte er aber einen klaren Auftrag. Gott war ihm begegnet und er wusste, ich muss mich auf den Weg machen, aber ich habe keine Ahnung, wohin. Und wie das werden solle, in meinem Alter mit Kinderkriegen, das wusste er auch nicht. Das kann genauso bei uns sein, dass wir einfach nicht wissen, wie das werden soll, wenn Gott sagt, mach das. Und trotzdem ist es so und der Segen kommt danach. So, das ist jetzt der Rahmen dessen, in dem wir uns das Bild anschauen. Darum, ja, und ich habe das mal überschrieben mit der ultimative Test. Eines Tages wird das beschauliche Leben der Familie von Abraham und Sarah nachhaltig gestört. Gott redet mit Abraham. Klammer auf, das ist heute nicht anders. Wenn Gott zu dir spricht, dann kann das eine nachhaltige Störung deiner Routine sein. Kapitel 22. Ich lese nach der Übersetzung Neues Leben die Bibel. Da heißt es, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du lieb hast, und gehe mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Ui. Ich habe mir diese Verse mal ein bisschen näher angeschaut und da sind mir so ein paar Dinge aufgefallen. Zunächst einmal, das klingt jetzt banal, aber das ist ganz wichtig, zunächst einmal wendet sich Gott an Abraham. Normalerweise ist es doch eher umgekehrt. Die Menschen tragen Gott ihre Anliegen vor. Also so kenne ich das. Aber hier ist es anders. Gott wendet sich an Abraham. Und Abraham hat überhaupt keinen Zweifel, dass Gott hier redet. Und auch obwohl er die Stimme Gottes ja nun wirklich nicht oft gehört hat in seinem Leben. Also es gibt nur ein paar Ereignisse innerhalb dieser 25 Jahre, wo er Gottes Stimme gehört hat. Und trotzdem reagiert er wie selbstverständlich mit den Worten, hier bin ich. Was so viel heißt wie, ich höre dir zu. Was Gott dann zu sagen hat, ist an Klarheit und an Schrecken nicht zu überbieten. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Klammer auf dem die gesamte Verheißung steht, das hat Gott ihm auch schon mal zugesagt, und gehe an einen Ort, den ich dir zeigen werde, und opfere ihn. Wie furchtbar. Für jemanden, der im 21. Jahrhundert diesen Text liest, ist das eine ganz und gar grausliche Forderung. Will Gott etwa Menschenopfer? Das ist ja die Frage, die sich hier einem aufnötigt. Nun, zunächst mal ist es wichtig, dass wir uns über eine Tatsache im Klaren werden. Wir befinden uns hier in der mittleren Bronzezeit. Wir sind in der Postmoderne, diese Zeit nannte man Bronzezeit in der geschichtlichen Entwicklung der Menschen. Und damals waren Menschenopfer üblich in Kanaan, also in dem Landstrich, der heute Israel und Jordanien darstellt. Damals hieß das Kanaan. Unter anderem wurde einer Gottheit namens Moloch, verehrt. Und diese verlangte in der Vorstellung der Menschen damals Menschenopfer, vorzugsweise Kinder. Wir kennen ja auch im Deutschen den Begriff Moloch. Und das ist kein guter. Abrahams Problem war also nicht, dass Gott ihm hier etwas völlig Neues sagt. Ja, die Priester der damaligen Zeit, wo die Menschenopfer opferten, das war ihm bekannt. Sein Problem war ein anderes. Das, was er hörte, passte nicht zu dem Charakter, den Gott offenbart hat. Und es passte auch in keiner Weise zu dem Versprechen, das Gott ihm gegeben hatte. Also da gibt es einen Konsens in der Gesellschaft, Menschenopfer sind okay. Und da gibt es die Vorstellung von Abraham, die völlig anders sind, weil er Gott so kennengelernt hat. Und auf einmal scheint Gott hier das zu fordern, was die Leute denken, was so schrecklich ist. Ich frage mich, ob es da nicht eine gewisse Parallele gibt zu uns heute. Kann es sein, dass die Vorstellungen, die man in der Gesellschaft über Gott so entwickelt hat, so im Laufe der Zeit, rein gar nichts zu tun haben mit der Art und Weise, mit dem Charakter Gottes, wie er sich in der Bibel uns offenbart hat? Kann es sein, dass das sehr, sehr weit auseinandergeht? Einfach mal eine Frage. Denk mal drüber nach. Das kann ja dazu führen, dass wir ähnlich wie Abraham in eine Spannung hineingeraten. Ja, einerseits das, was alle glauben, und andererseits das, was die Bibel über Gottes Wesen offenbart. Ich glaube, dass Gottes Auftrag an Abraham den guten Mann in die tiefste Lebenskrise hineingeführt hat, die er je gehabt hat. Das ist meine persönliche Überzeugung. Sein Gottesbild ist ins Wanken geraten, denn die große Freude seines Lebens, das, was eigentlich unmöglich war, ja, der Stammhalter Isaak, ja, Gottes Versprechen wahr geworden, der sollte jetzt sterben. Wie kann das sein? Wie kann ein liebender Gott so etwas fordern? Die Bibel schweigt zur Frage, warum. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Frage möglicherweise den Abraham bis in die Grundfesten seiner Existenz hineingequält hat. Abraham wusste ja um zwei Dinge. Ja, er hatte erlebt, dass Gott mit ihm auf seinem Lebensweg gewesen ist. Die letzten 25 Jahre hat er ja Segen pur erlebt. War ja so, ja. Gott hatte ihn in ein unbekanntes Land geführt und ihn über die Maßen gesegnet. Sogar seinen allergrößten Herzenswunsch hatte er gegen jegliches Wissen, was möglich ist und was nicht möglich ist, hatte Gott ihm erfüllt. Er hatte einen Sohn bekommen. Abraham kannte Gott als Versorger und als Beschützer. So war er ihm vertraut. Und das Zweite, was Abraham wusste, er trug in seinem Herzen das Versprechen Gottes. Ein Jahr vor der Geburt von Isaak war Gott einen Bund mit ihm eingegangen. Das kann man nachlesen im ersten Buch Mose, Kapitel 17. Ja, ich, habe einen Bund mit dir, sagt Gott, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen, und Könige sollen von dir kommen. Ich will dich aufrichten, meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deinen Nachkommen Gott bin. Das war Gottes Zusage. Und diese beiden Dinge wusste er. Und das stand so im krassen Widerspruch zu dem, was er gehört hatte. Kapitel 22, Vers 3. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Abraham tut das Notwendige und er begibt sich unverzüglich auf den Weg. Dass das in der Bibel nicht selbstverständlich ist, das kann man am Beispiel von Jona sehen. Ne? Jona hatte auch einen klaren Auftrag, sollte auch was sehr Unangenehmes tun und sagte, nee, ohne mich. Und ist erstmal abgehauen. Aber Abraham geht den Weg, den Gott ihm weist. Und es ist sein schwerster Weg überhaupt. Ich habe mich gefragt, wie der gute Mann überhaupt in seiner Verzweiflung Kraft aufgebracht hat für diesen schweren Weg. Ich meine, der war ja immerhin 100 Jahre alt. Ein längerer Fußmarsch im Alter von 100 Jahren, auch wenn die damals vielleicht ein bisschen fitter waren als wir heute, in der Wohlstandsgesellschaft, aber das war sicherlich ziemlich herausfordernd für den. Und dann das schwere Herz nach oben drein, also das war schon heftig. Ja, wir haben es ja gerade im Hebräerbrief gehört, Kapitel 11, die Verse 17 bis 19, was Abraham ausgezeichnet hat. Ne? Dass dieser Glaube, dass Abraham den Isaak dargebracht hat, als er versucht wurde, und er gab ihn als einzigen Sohn hin, als er schon die Verheißung empfangen hatte, von dem gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten auferwecken, als sein Gleichnis dafür bekam er ihn auch wieder. Also das war ganz, ganz tief drin in ihm. Heute wissen wir, dass Abrahams Geschichte einzig ist und sie hat einen guten Ausgang. Das wissen wir, dass Gott nie wieder jemandem so etwas zugemutet hat. Wobei, nie wieder stimmt so nicht. Aber dazu kommen wir gleich. Erinnern wir uns noch einmal an den Dreiklang: Auftrag, Gehorsam und Segen. Gott beauftragt Abraham und er zeigt sich gehorsam, macht sich auf den Weg. Und das wird dazu führen, dass er Gottes Segen in ganz besonderer Weise in der tiefsten Nacht seiner Not erleben wird. Abraham soll ins Land Moria reisen. Dort auf dem Berg Moria zeigt Gott ihm den Ort, wo die Opferung stattfinden soll. Und jetzt lesen wir einfach mal weiter die Verse 4 bis 8 im Kapitel 22. Da heißt es, nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er die beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Das zeigt, Klammer auf, das war kein Kind, sondern das war ein junger Mann. Der konnte das tragen. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak: Vater. Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, das sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Also, die letzte Wegstrecke legen Isaak und Abraham allein zurück. Isaak trägt das Holz und Abraham Feuer und Messer. Mich beeindruckt Abrahams Glaube, denn zu den beiden Knechten sagt er, bleibt hier bei dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder zu euch zurück. Das Wort Anbetung heißt buchstäblich sich vor Gott niederbeugen. Im Neuen Testament findet dieses Wort seine Entsprechung im Vaterunser. Dort beten wir, dein Wille geschehe. Und indem wir das beten, dein Wille geschehe, beugen wir uns vor Gott und seinem Willen und beten ihn an. Und obwohl nichts darauf schließen lässt, will Abraham nicht loslassen von der Überzeugung, dass alles gut werden wird. Sogar auf die Frage seines Sohnes hin antwortet er mit einer Glaubensaussage. Er sagt, Gott wird ein Schaf zum Brandopfer sich ersehen. Und dann heißt es weiter in den Versen, schließlich kamen sie an die Stelle, an die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schlichtete das Holz auf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn vom Himmel, Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tue dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in den Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle des Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man heute noch, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Gott greift ein, im letzten Moment hat er eine Lösung, auf die Abraham zwar gehofft hatte, aber er hatte ja keinen Grund, dass das auch tatsächlich so werden würde. Aber Gott greift ein und schlagartig wird klar, Gott ist nicht Moloch. Er ist kein Monster. Er ist der gute Geber, der Gelber aller guten Gaben. Und er kennt einen Ausweg, da wo ich in meiner Sackgasse gefangen bin. Er steht zu dem, was er versprochen hat. Isaak soll leben. Es gibt noch eine weitere Dimension dieser Geschichte, die will ich kurz ansprechen. Und dazu müssen wir noch einmal zurücktreten und das größere Bild uns betrachten. Nämlich Folgendes. Kleines Beispiel. Wenn man so am späten Nachmittag spazieren geht und die Sonne tief steht, man hat die Sonne im Rücken, dann kann man einen langen Schatten sehen. Ne? Dann wird aus einem, so wie ich, der 1,85 ist zu 1,86, wird dann plötzlich einer, der 3, 4, 5 Meter groß ist. Ja? Langer Schatten, der nach vorne strahlt oder nach vorne geworfen ist. Und wenn Leute mich überholen, dann sehe ich das bereits vorher, weil der Schatten kommt und dann kommen erst die Leute. Ne? Ihr wisst, worum ich meine. Solche Schatten, die von der tiefstehenden Sonne erzeugt werden, dieses Motiv, das hilft mir, bestimmte biblische Zusammenhänge zu verstehen. Die Prüfung von Abraham war ja ein einmaliger Vorgang, das sagte ich bereits. Gott hat gesagt, nie wieder soll jemand eine solche Prüfung zugemutet werden. Aber ich sagte auch, dass das nicht ganz stimmt mit dem nie wieder. Wie meine ich das? Nun, das Land Moria ist das Gebiet des heutigen Jerusalems. Und der Berg Moria ist der Ort, wo der Tempel gebaut wurde. Kann man nachlesen im ersten Buch der Chroniker. Und an den Ausläufern des Bergs Moria im Norden vermutet man Golgatha, den Ort, an dem Jesus Christus sein Leben gegeben hat als ein Opfer, damit wir mit Gott versöhnt würden. Also wir beginnen da was zu erahnen, da gibt es Zusammenhänge. Ausleger der Heiligen Schrift sind sich dahingehend einig, dass die Geschichte Abrahams und Isaaks eine Art vorauseilender Schatten ist für etwas, was später passieren würde. Eine Andeutung dessen, dass genau an der gleichen Stelle Gott Vater und Sohn die Welt mit sich selbst durch den Sühnetod von Jesus Christus versöhnen würden. Die Bemerkung aus 1. Mose 22, Vers 14, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt, ist eine buchstäblich, kann man anwenden auf Jesus Christus. Auf Golgatha lässt Gott sich sehen in Jesus Christus. Seine Liebe zu uns, er versöhnt die Welt mit sich selbst durch den Sühnetod von Jesus. Ich möchte zum Schluss noch einmal zurückkehren zu diesem Dreiklang, den ich eingangs angesprochen habe. Er ist ja mehrere Male aufgetaucht. Auftrag, Gehorsam, Segen. Neben dem Glaubensvorbild, zu dem mir Abraham in dieser extremen Situation geworden ist, steht ja dieser Dreiklang auch in meinem Leben. Auftrag, Gehorsam, Segen. Das gilt für meine Glaubensreise auch. Und für deine auch. Das ist so. Unser Vorteil liegt darin, dass wir die Heilige Schrift haben. Wir können Gottes Charakter, sein Wesen erkennen, ergründen. Wir können das hier drin nachlesen. Das ist eine ungleich bessere Situation, als die Abraham gehabt hat. Wir können Hilfe und Stärke und Korrektur und Erkenntnis, neue Erkenntnisse gewinnen. Aber in der Bibel lernen wir auch Gottes Charakter kennen. Und trotzdem bleibt die Frage, was hat Jesus dir aufs Herz gelegt? Was muss vielleicht auf den Altar Gottes? Und die zweite Frage, die sich damit verbindet, bist du bereit zu handeln? Auch wenn es weh tut. Aber du darfst eines wissen, wenn du gehorsam bist, dann darfst du mit dem Segen Gottes rechnen. Amen. Wir wollen noch kurz miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, es war ein schwieriger Text und doch mutet er uns einiges zu. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns die Kraft gibst, das umzusetzen, was du uns aufs Herz legst, was auch immer das sein mag. Danke, dass wir mit deinem Segen rechnen können. Danke, dass wir in dir einen wunderbaren Herrn haben, einen Erlöser haben, der bereit ist, den Weg mitzugehen, hinein in die schwere Situation, in die Herausforderung, was auch immer das sein mag. Danke, Herr, dass wir dich haben. Amen.